Wenn du dabei bist, deine erste oder nächste Million zu knacken mit deinem Online-Angebot, dann ist dieses Video hier für dich. Denn ich nehme dich mit und gebe dir 7 Learnings aus 7-stelligen Umsätzen mit, sodass du den Weg beschleunigen kannst und vielleicht auch die ein oder andere Million nochmal on top für dich mitnimmst. Dafür switchen wir mal rüber hier aufs Whiteboard. Und wir machen das Ganze heute einerseits strategisch, aber auch recht taktisch, und manche Sachen sind auch einfach zwischenmenschlich wichtig. Aber wir starten mal mit dem einen Thema, auf das keiner Bock hat, das aber keinen von uns verschont, nämlich Steuern. Wenn du dabei bist zu skalieren und das erste Mal über mittelfünfstellige, hochfünfstellige und dann eben auch in sechsstellige Territorium kommt, was deine monatlichen Umsätze angeht, dann verändert sich auch hier einiges. Nämlich, du musst einplanen, dass du jetzt mehr Steuern abführst. Und hier eine wärmste Empfehlung voraus, Zahlungen zu machen, was erfordert, dass deine Steuerberatungskanzlei, und bitte hab eine, denk nicht, du machst das selbst dann auf diesem Niveau, dass deine Steuervorauszahlungen angepasst werden an ein wachsendes Niveau. Das erfordert, dass du deine Buchhaltung, deine Belege monatlich einreichst. Ich hatte den Fehler in einem der ersten Skalierungsmonate gemacht, das langsam zu machen. Zu langsam. Ich hatte früher, also noch mit Einzelunternehmen halt, das quartalsweise teilweise gemacht, und das hat gepasst, das hat gereicht. Aber gerade wenn dann dieser Q4 Dezember ansteht und dieser Jahreswechsel ansteht und du deine Buchhaltung nicht frühzeitig einreichst, frühzeitig mit deiner Steuerberatung kommunizierst, dann hast du hier fette Nachzahlungen anstehen, was ein Budget sein kann, dass du kann sein, privat ausgegeben hast oder schon in dein Business reinvestiert hast, aber es zählt schon in den nächsten, ins nächste Jahr rein, und trotzdem muss das gezahlt werden. Dementsprechend achte auf deine Steuervorauszahlungen. Was nicht bedeutet, und das machen manche übervorsichtig, ich muss immer prinzipiell 50% zur Seite legen. Nein, arbeite mit monatlichen Vorauszahlungen, reich deine Buchhaltung rechtzeitig ein und lass dir von deiner Steuerberatung dort Tipps geben. Und ganz wichtig, viele Leute denken, mein Steuerberater ist mein Steuerberater, sollte man meinen, aber die meisten da draußen sind eher Steuerverwalter. Also sie haben die Regeln des Staates gelernt, was Steuerabführungen angeht. Sie helfen dir, dort konform zu sein. That's it. Sie optimieren deine Modelle nicht mit dir. Manche Steuerberater schon, aber in der Regel musst du die gezielt darauf ansprechen, gute Fragen mitbringen, und da großer Tipp, unternehmerisch kannst du schon sehr viel mit ChatGPT machen, prompte den ordentlich vorneweg, beschreib deine Situation, und da es ja hier nicht um Eventualitäten geht, sondern um konkret nachprüfbare Gesetzeslagen, kannst du dir hiervon ein gutes Briefing, für was auch immer für dich relevant ist, geben lassen, Fragen vorab klären und diese dann mit deinem Steuerberater finalisieren. Hey, ich habe zu diesen drei Themen Fragen, das sind die Informationen, die ich gefunden habe, was sagst du hierzu, 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 in meiner spezifischen Situation, sodass du das Ganze sauber machst. Wirklich, der stumpfeste, langweiligste Tipp vorneweg, aber sechsstellige Steuernachzahlungen dann in einem Monat auf einen Schlag zum Beispiel vermeiden, ist, glaube ich, eine Sache, über die sich jeder freut. Insofern, mach deine Steuervorauszahlungen, hab das zumindest im Blick, und wenn du auswanderst, hast du ja auch gewisse Gebühren und gewisse Dokumente etc., die du einreichen musst. Aber gerade für diejenigen, die in Deutschland und Österreich sitzen, hab das auf dem Schirm. Schweiz natürlich auch, ihr habt auch einen Haufen Buchhaltung, aber andere Prozentsätze. Dann, wenn du wächst, brauchst du nicht nur Budget für Werbeanzeigen, sondern für verschiedene Dinge. Und das solltest du im Blick haben und eine Kriegskasse für dich aufbauen. Natürlich haben wir hier Werbeausgaben. Was ist an AdSpend reingekommen, was geht an AdSpend raus? Aber du hast auch weitere Ausgabenposten. Eine Sache, zu der ich dich auf jeden Fall ermutige, ist Profit. Ist ein Konzept. Ich glaube, es gibt ein Buch, das heißt Profit First von Michael Michalowski oder sowas. Ist empfehlenswert. Schauen wir mal kurz nach. Profit First Buch. Genau, dieses hier. Wenn du dich noch nicht mit dem Thema Mike Michalowicz, wenn du dich noch nicht mit diesem Thema befasst hast, guck da mal rein. Er empfiehlt gewisse Kontensysteme etc. Und du solltest dich auch immer mitbezahlen. Warte nicht auf den großen einen Payday am Ende der Zeit. Du musst immer mitessen, und natürlich können auch große Paydays, große auf einmal Summen dazukommen. Aber ich betrachte das immer auf folgende Art und Weise. Und zwar, ich bin jetzt kein großer Casino-Gänger, aber nachdem ich mal bei einem Pokerturnier teilgenommen habe, so Business-Pokern, und da recht gut abgeschnitten habe, hatte ich irgendwie so ein bisschen Bock darauf bekommen, das mal auszuprobieren, und gehe sehr selten. Aber gute Glücksspieler und Unternehmen ist auch Glücksspiel auf eine gewisse Art und Weise, weil du kalkulierte Risiken nicht eingehst, haben ein Risikobudget, sage ich mal, das sie mitnehmen, keine Ahnung, 1.000 Euro, die sie mit an den Tisch nehmen und dann setzen sie das ein. Ne? Sagen wir, die 1.000 Euro fließen jetzt mal hier ins Spiel ein und was auch immer hier rauskommt, kommt raus. Hier nimmt man sich einen Teil Profit, sagen wir mal, es war ein guter Abend und die Person hat aus den 1.000 Euro 3.000 Euro gemacht, dann nimmt ein smarter Glücksspieler einen Teil dieser Summe und legt die ab in seine eigene Bank und behält das. Der Rest kann dann, und wir reden jetzt hier von einem professionellen Glücksspieler, was du auch bist als Unternehmer, nimmt dann das und reinvestiert das und kann dann das hier vermehren. Und sagen wir mal, dann kommt im nächsten Zyklus mit Werbeausgaben beziehungsweise mit einem Glücksspiel so viel raus und dann kann wieder ein Teil abgelegt werden. So, aber jetzt haben wir hier schon ein Wachstum und jetzt kann das neu reinvestiert werden. Und so kann halt das Wachstum sich hochschaukeln. Wie Zinseszinseffekt bei Aktien. So, bedeutet, plane in dein Budget deinen eigenen Profit mit ein und sehe das auch als Ausgabe. Wenn du noch im Einzelunternehmen unterwegs bist, was ab circa, und ich bin natürlich kein Steuerberater, aber ab circa 70.000 Euro Gewinn pro Jahr keinen Sinn mehr macht, beziehungsweise steuerliche Vorteile es bringt, eine GmbH sich umzuwandeln, dann ist dein Lohn, den du dir auszahlst, auch eine Geschäftsausgabe, die Steuern mindert, deiner GmbH. So, ich weiß heute jetzt sehr strategisch, sehr auf Unternehmerlevel, aber das braucht's ja auch manchmal. So, das heißt, du brauchst ein Budget für deine Werbeausgaben, für deinen eigenen Profit, gegebenenfalls aber auch für Mitarbeiter. Und bei Mitarbeiter zähle ich jetzt mal Freelancer mit rein, also etwas, wo du etwas Posten, wo du etwas outsourcest, was auf diesem Niveau auf jeden Fall schon geschehen sollte. Auch wenn du hier Leute hast, die tatsächlich angestellt bei dir sind und tatsächlich finanziell abhängig sind von dir. Ne? Also der erste Posten, den ich reinholen würde, ist entweder jemand, der Vertrieb Vollzeit macht zum Beispiel. Und wenn so eine Person dann ihr Leben, ne, das muss man sich manchmal zu Gemüte führen, ihr Leben in deine Hände, zumindest aus einer finanziellen Perspektive, gibt, geh nicht in die Überverantwortung. Natürlich sind die immer noch für ihre eigenen Verantwortungen, für ihre eigenen Entscheidungen verantwortlich. Aber nichtsdestotrotz setzen diese Leute auf dich. Es macht also Sinn, 1-2 Monate oder 3-6 Monate, je nach deiner Größe, je nach deiner Professionalität, einen Buffer auf dem Konto zu haben, sodass wenn aus irgendeinem Grund einen Monat, es kann ja einfach mal ein Launch nicht klappen, weniger Provision dabei rumkommt, aber trotzdem ein pro Stunde Fixkostenblock da ist. Könnte auch deine Assistenz sein, könnte auch deine Marketingunterstützung sein, was auch immer. Dann solltest du in der Lage sein, das dann für den nächsten Monat trotzdem zahlen zu können. Das ist, was eine gute Führungsperson macht an der Stelle. Das heißt, Werbeausgaben, Profit, Mitarbeiter, Softwares, ne? Also irgendwelche Subscriptions, die du hast, was sich aber auch immer im Rahmen hält, und Rechtliches. Müsste jetzt bei dir noch nicht der Fall sein, aber spätestens bei Millionenumsätzen drehst du ein Rad, das immer noch Kinderschuhen gewissermaßen steckt, in großen Standards, aus großen Standards betrachtet. Das aber schon genug Leute erreicht, dass rechtliche Abmahnungen reinkommen können wegen irgendwas, irgendwo ein Cookie-Banner vergessen oder sowas oder irgendwo ein Double-Opt-In nicht verwendet. Und du kommst mit tatsächlich sehr viel mehr davon, was das angeht, als du denkst. Aber nichtsdestotrotz, solche Sachen können passieren. Oder ein Kunde reicht einen Rechtsfall ein, aus welchem Grund auch immer. Das geht ja heutzutage, je nachdem, welchem Metier du unterwegs bist, dann manchmal nicht um die Produktqualität, sondern dass die Person Geld will und braucht und dann denkt, warte mal, ich habe vor 7 Monaten dort gekauft, das kann ich jetzt zurückholen. Dort brauchst du halt dann auch Budget für deine Rechtsschutzversicherung und oder halt Anwaltshonorar. Das heißt, du musst für andere Sachen auch budgetieren. Jetzt, wo wir das ganze organisatorische, finanzielle aber mal durchhaben, auf ein paar andere Punkte. Und zwar Fame. Fame Nummer 1, niemand kennt dich. Auch wenn du 8-stellige Impressionen hast und dich 10, 50 Millionen Leute sehen, du wirst nicht erkannt auf der Straße. Also kann sein, dass es, wenn du das nur lokal schalten solltest, wenn du in Köln wohnst und nur in Köln Werbung schaltest, dass dann 1 Million Euro Werbebudget dich sehr sichtbar machen, aber geh nicht davon aus. Und ich glaube, für die meisten ist das eher beruhigend, nicht davon ausgehen zu müssen, weil man schätzt ja auch seine Anonymität sehr die meisten Leute sind nicht hinter Fame und auf der Straße die ganze Zeit angesprochen werden hinterher. Also ich habe das gemerkt, man macht sich ja immer so einen Kopf, auch wenn du Werbeanzeigen aufnimmst und neue Werbeanzeigen aufnimmst und mal eine E-Mail machst oder mal eine Umpositionierung machst oder dein CI wechselst oder was auch immer. Wir denken, es interessiert irgendwem am Anfang, aber es interessiert wirklich niemanden, auch nur die Bohne. Und das darf dich daran erinnern, du hast Freiraum zum Experimentieren. Du kannst scheitern und neu starten. All das ist möglich. Insofern sei mutig, hau auf die Kacke sozusagen, was auch immer das für dein Metier bedeutet. Aber mach dir keine Sorgen, dass du da irgendwie gebrandmarkt bist in der Öffentlichkeit. Fame Nummer 2. Bisschen gegenteilig. Mehr Leute haben dich auf dem Schirm, als du denkst. Das heißt, jemand, der sich vielleicht in deinen E-Mail-Funnel eingetragen hat. Ah, du hattest das jetzt gar nicht gesehen. Jemand hat sich vielleicht in deinen E-Mail-Funnel eingetragen und hast, nichts gemacht, sich nie zurückgemeldet, nie irgendwo live teilgenommen, ist nie in irgendeinen Call gekommen oder sowas, hat nie auch nur ein Mini-Produkt gekauft, aber die Person beobachtet deine Werbeanzeigen, deine Live-Webinare, liest deine E-Mails und irgendwann kauft sie. Irgendwann ist sie kaufready und dann willst du natürlich an der Stelle nicht umsonst sozusagen den ganzen Aufwand in Sachen Content, in Sachen Mehrwert, den du ja auch gratis rausgibst als Personenmarke, vergeudet haben, sondern du willst dann auch da sein, die richtige Ansprechperson zu sein, wenn diese Person ready ist, ihre Entscheidung zu treffen. So, dementsprechend, ich spreche es in anderen Videos an und ich mache auch Guides dazu in anderen Videos, ob es jetzt um Content, wie auch diesen hier geht, oder ob es um Angebote geht oder ob es um Live-Events geht oder Live-Webinare, ob es Bestandskunden sind oder deine Leads. Es lohnt sich, dran zu bleiben und verschiedene Möglichkeiten zu bieten, mit dir in Interaktion zu treten. Das Punkt Nummer 4, Fame, die zweite, mehr Leute kennen dich, also denkst, haben dich zumindest auf dem Schirm. Dein Stil zählt, ist Nummer 5. Gerade wenn du gerade am Skalieren bist und auf deine erste Million eben kommen möchtest, dann siehst du vielleicht andere Leute im Markt, die schon länger vielleicht am Markt sind als du und du denkst dir, boah, die machen das noch viel professioneller, die haben so viel mehr Testimonials, die haben hochqualitatives Video- und Bildmaterial, die haben Haufen Content, wie soll ich da überhaupt Fuß fassen? Und Fakt ist, diese Leute haben natürlich einen Profit daraus, dass sie schon länger da sind, dass sie sichtbar sind, dass sie ein Volumen haben. Das ist ein gewisser Burggraben, den du um dein Business baust und mit der Zeit aufbaust, durch deine Markenstrahlkraft, die jetzt aber nicht durch irgendwelche gekauften Forbes-Artikel entstehen, sondern dadurch, dass du einfach präsent bist. Über Jahre hinweg, dass du für etwas bekannt bist. Und selbst wenn du dein Thema mal wechseln solltest, von der Person her, von der Integrität her, integer einfach bist und Leute sich auf dich verlassen können und Gutes über dich zu sagen haben. Das ist natürlich ein Vorteil. Wenn du jetzt aber neu reinkommst, dann zählt dein Stil auch. Soll bedeuten, zum Beispiel bei meinem Copywriting-Offer. Da war, als ich das gelauncht habe, am Anfang gang und gäbe, dass Leute Hawaii-Hemden trugen, das irgendwie schnell und 10.000 Euro im Monat in 30 Tagen mäßig vom Strand aus gemacht haben. Mein Stil hat dann da halt anders eingeschlagen, weil, keine Ahnung, ich bin, wie ich bin. Ich bin auch gereist, ich war auch in Indien am Strand unterwegs und habe spacige Brillen getragen und ich hatte meine Zeit in Thailand mit Kampfsport und viel Reisen war mir mal wichtig. Aber Fakt ist, ich habe mich nach all der Zeit bewusst, auch nachdem ich schon im Ausland gelebt habe und auch sogar im Ausland steuerlich gemeldet war, weil ich mit einer Firma dort gearbeitet habe in Bulgarien, bewusst für Deutschland entschieden. Einfach weil, ich sag jetzt mal, ich feiere den Vibe. Deutschland hat seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall, sei es Steuern, sei es Bürokratie. Aber ich schätze auch, wie sauber es hier ist. Ich war in Ländern zugange, Stichwort Indien, wo halt einfach alles, wenn es in einer Stadt ist und auch außerhalb von Städten, sehr viel zugemüllt ist. Und ich schätze, dass Leute hier die Umwelt schätzen. Jetzt nicht auf Klimaebene, sondern einfach auf der Ebene, dass man sich darum sorgt. Also selbstverständlich ist, dass man nicht einfach Müll auf den Boden schmeißt. So, mal als Beispiel. Deswegen schätze ich Deutschland, deswegen wohne ich in Deutschland, gewisse Charakteristika bringe ich da ja auch mit. Und das habe ich halt in meinen Außenauftritt übertragen. Das heißt, ich habe nicht gesagt, mach schnell 10.000 Euro. Das heißt, meine Stories haben die eines von jemandem, der sein Business in Deutschland aufbaut und gewissen Tugenden, so langweilig dieses Wort auch ist, folgt, aufgebaut und dementsprechend kommuniziert. Und das hat halt andere Leute angezogen. Leute, die gesagt haben, ich habe mir das schon länger angeguckt, dieses Copywriting-Thema, es schien aber immer unseriös, hier endlich jemand, der das sauber aufbaut. Und das war auch meine Idee mit dem Produkt, das so aufzubauen, wie ich es schon immer machen wollte, mit guter Didaktik, guten Materialien, Schritt für Schritt. Und dafür gab es einen Platz am Markt. Und so auch für dich dein Stil zählt. Ich hatte es auch häufig, dass Leute dann in Gesprächen, wenn sie sich für die Ausbildung entschieden haben bei mir, dass sie gesagt haben, hey, ich hatte die Werbeanzeige erst von dem und dem gesehen, fand es aber nicht so geil, aber das Thema interessant, habe es dann recherchiert und dann euch gefunden und dann gesagt, da will ich es machen. Insofern, du kannst da super abstauben, wenn du einfach in deinem Stil treu bleibst. Nummer 6. Leute lieben Beef. Ein bisschen mehr in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, sage ich jetzt mal. Leute lieben Drama, Beef, Rose, Kontroverse. Ich liebe es einfach, nerdigen Fachcontent zu machen. Ich muss nicht irgendwie krass auffallen. Aber Fakt ist einfach, wenn du, egal ob du im B2B-Bereich unterwegs bist oder im B2C-Bereich oder im medizinischen Bereich oder im Dating-Bereich oder sonst was, ein Teil des Online-Education-Spaces ist nicht nur Education, also Fachwissen, sondern Entertainment, Unterhaltung. Und eine Möglichkeit ist, Positionierung zu beziehen in Bezug auf deinen Markt, also zu sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Und einfach nur ein paar Stories, wo ich nicht mal wirklich Leute geroastet habe, aber wo ich einfach deren offensichtliche Defizite aufgezählt habe. Zum Beispiel der eine Marktteilnehmer, der eben steuerfrei irgendwo durch die Welt springen mit bunten Hawaii-Hemden. Meiner Meinung nach etwas, das jemand in Deutschland, der eine deutsche Selbstständigkeit aufbauen möchte, nicht wirklich ernst nehmen kann. Das habe ich einfach gesagt. Und die Reaktion darauf war extrem. Leute haben es rumgeschickt, Leute haben sich dazu gemeldet. Leute lieben diesen Beef. Vielleicht braucht es da mehr. Ich versuche das möglichst ohne zu machen. Aber es geht da einfach nur Meinungen äußern. Das heißt, ich habe das nicht als bewusste Beef-Strategie gemacht, sondern ich habe einfach nur meine Meinung geäußert zu dem Thema. Das bedeutet, wenn du Meinungen zu deiner Branche hast und du diese teilst, dann hat das einen Unterhaltungsaspekt, wenn Leute die anderen Marktteilnehmer kennen. Und das auch auf jeden Fall eine Sache, die du strategisch einsetzen kannst. Nummer 7. Ein Produkt für eine Zielgruppe mit einem Funnel reicht für deine erste Millionen. Es gibt ein super Buch, Ready, Fire, Aim, das schon ziemlich alt ist. Also es ist deutlich älter aus einer anderen Zeit. Ich glaube mittlerweile 20 Jahre vielleicht alt. Das aber dieses Konzept sehr gut aufschlüsselt. So, wenn du an der Stelle bist, dass du denkst, ich brauche noch vielleicht ein Zusatzprodukt. Nein, wenn du noch nicht bei der ersten Millionen Umsätze im Jahr schiebst, dann vergiss es. Leg deinen Fokus auf dein eines Produkt. Die eine Ausnahme ist, und ich werde auch ein Video auf diesem Kanal hier zu veröffentlichen, kannst du nochmal nachschauen, zu Low-Ticket versus High-Ticket. Wenn du niedrigpreisige Angebote hast, was ja was anderes ist von Markt zu Markt, dann kann es Sinn machen, oder dann macht es deutlich Sinn, mehrere Produkte zu haben, um dein Average Order Value zu steigern. Wenn du ein 27-Euro-Produkt hast, brauchst du einen Upsell, der das Ganze auf 59 steigert, dann einen Upsell mit 300 Euro, der das Ganze vertieft und dann vielleicht nochmal ein vierstelliges Angebot. Wenn du aber hochpreisig unterwegs bist, auf eine Art und Weise, wo Leute einen 1-zu-1-Kontakt auf jeden Fall brauchen, bevor sie eine Buchung vornehmen, dann kannst du das mit einem Produkt schaffen. Ein Produkt, ein Funnel, eine Zielgruppe auf 1 Million. Und genau darum geht es in diesem Kanal mit mal mehr allgemeinen Videos wie diesem hier, mit mal taktischen Anwendungen zum Thema B2B, B2C, Funnelgestaltung etc. Aber alles immer aus der Praxis, für die Praxis. Insofern, viel Spaß beim Umgucken und viel Spaß beim Umsetzen.